Vor einigen Jahren gab es in Deutschland oder sogar in der ganzen Welt einen regelrechten Aufschrei. Ja, wir sind ja eine sehr umweltbewusste Weltbevölkerung. Und so war es eine riesige Katastrophe, als auf einmal rauskam, dass VW die Abgaswerte ihrer Autos gefälscht hat. Dass sie Tests durchgeführt haben, bevor die Zulassung für die Fahrzeuge kam. Und bei den Tests, als es in Ordnung war, die Abgaswerte keine großen Abweichungen vorzeigten. Aber dann die Fahrzeuge auf der Straße auf einmal viel mehr Abgase produzierten, als es vorher, als es bei den Tests der Fall war. Und so gab es einen großen Aufschrei, eine Riesenkrise, Automobilkrise, ja, das Vertrauen in VW und später auch in andere Autowerke ging verloren. Es wurden einige Menschen arbeitslos aufgrund dieser Krise, weil Riesenverluste gemacht wurden, nachdem dieser Skandal, dieser Abgasskandal aufgedeckt wurde. Das Interessante ist, dass dieser Skandal eigentlich schon mehrere Jahre ging. Es hatte nur niemanden gestört. Ja, die Leute, die hohen Köpfe, die haben sich natürlich Gedanken gemacht, okay, da kommen jetzt neue Richtlinien, wie die Abgaswerte auszusehen haben. Was können wir tun, um mit möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Geld die Abgaswerte so dastehen zu lassen, dass die Fahrzeuge auf die Straße können und es keinen stört? Und das haben die natürlich gemacht, bis es dann eines Tages aufflog und der Verlust wesentlich größer war als die Kosten, die man am Anfang in die Hand hätte nehmen können, um die Abgaswerte richtig zu regulieren, um sich an die Normen zu halten. Es war eben ein Skandal, der über Jahre lang nicht entdeckt wurde und von einem Tag auf den nächsten war der Aufschrei groß. Wir wollen uns heute eine Geschichte aus der Bibel ansehen, aus dem Neuen Testament, aus Matthäus 21, in der ein ähnlicher Skandal stattfand. Es ging nicht um Autos, soweit waren die Menschen damals noch nicht, aber es geht um ein Geschehen, das über Jahre hinweg niemanden gejuckt hat. Es war überhaupt kein Problem, bis auf einmal jemand kam in Person von Jesus und den Finger in die Wunde gelegt hat und gezeigt hat, Leute, das, was ihr macht, das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Wir wollen uns mit dem Thema auseinandersetzen, wenn der Gottesdienst zur Nebensache wird. Jesus, der Messias der Juden, der Retter der Welt, er kommt auf die Erde, er lebt und wirkt auf der Erde und tut einige Wunder. Er heilt Menschen, er ernährt Menschen, 5000 Menschen auf einmal mit ein paar Fischen und ein wenig Brot. Und er reist durch das ganze Land, durch ganz Judäa. Und als die Zeit kommt, dass er ans Kreuz gehen soll, nähert er sich Stück für Stück Jerusalem und ist auf dem Weg und kommt dann eines Tages in Jerusalem hinein. Die Menschenmassen, sie feiern Jesus als den Messias, als den, der kommen soll, der sie endlich von den Römern befreien soll. Und dann, nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist, ob am selben Tag noch oder am Tag danach, das wissen wir nicht genau, kommt Jesus in den Tempel. In den Tempel, in dem eigentlich der Gottesdienst gefeiert werden soll, aber in dem der Gottesdienst mittlerweile zur Nebensache geworden ist. Und ich möchte uns die Verse vorlesen aus Matthäus 21, 12 bis 17. Matthäus 21, 12 bis 17. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du nicht, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Wenn der Gottesdienst zur Nebensache wird, dann sehen wir als erstes, dann räumt Jesus auf. Jesus gelangt in den Tempel. Der Tempel war damals so aufgebaut, dass es im Zentrum oder ja, erhoben stand das Tempelgebäude an sich und drumherum gab es verschiedene Vorhöfe. Da war der Vorhof der Männer, der Vorhof der Frauen, der Vorhof der Juden, der Vorhof der Heiden. Die Heiden durften nur auf den Vorhof der Heiden. Die Juden durften auch weiter. Die Frauen durften nur bis zum Vorhof der Frauen und die Männer durften sogar noch ein Stückchen näher an den Tempel herantreten. Und auf einem dieser Vorhöfe fand dieser Skandal statt. Dort saßen Menschen und sie verkauften Tiere. Tiere, die zum Schlachten gedacht waren, damit Menschen, die Gott anbeten wollten im Tempel, sie dort kaufen konnten und dann reingehen, um Gott ja, ein Sündopfer, ein Schlachtopfer zu bringen. Und da saßen nicht nur diese Händler, die etwas verkauft haben, sondern es saßen auch Geldwechsler dort. Denn im Tempel gab es eine eigene Währung. Ja, so wie wenn wir heutzutage außerhalb der EU sind oder außerhalb der Euro-Staaten sind, müssen wir Geld wechseln, um dort etwas kaufen und etwas kaufen zu können, hauptsächlich. So mussten die Leute damals, wenn sie in den Tempel kamen, erst einmal Geld wechseln, damit sie dann zum nächsten Stand laufen können, um sich etwas zu kaufen, um ein Tier zu kaufen, das sie dann schlachten konnten. Die Frage dabei ist natürlich, was ist eigentlich genau das Problem dabei? Es ist doch eigentlich ganz nett, ja, es sind teilweise Menschen, die kommen von weit her, die sind vielleicht mehrere hundert Kilometer angereist, um Gott ein Opfer darzubringen. Und ich weiß nicht, wer von euch so große Lust gehabt hätte, wenn er jetzt zu Fuß von beispielsweise von hier nur bis nach Bielefeld so ein Lamm schön Gassi führen müsste, in der Hoffnung, dass das Lamm auch gut mitmacht und die Reise überlebt. Es ist eher schwierig. Und das ist doch eigentlich gut, dass dann da Menschen sind, die Tiere anbieten, damit ich mir vor Ort etwas kaufen kann, um dann Gott anzubeten. Nun, das Problem hat zwei Gesichter. Zum einen ist die Frage, warum wird dieser Verkauf im Tempel durchgeführt, also auf dem Tempelareal, der ja eigentlich heilig ist für die Juden. Und der andere ist, oder das andere Gesicht ist, dass das, was dort verkauft wurde, nur verkauft wurde, um selbst Gewinn anzuhäufen. Sie haben das nicht gemacht, um Menschen in Anbetung führen zu können, sondern sie haben das getan, damit sie sich selbst bereichern, selbst Geld anhäufen können. Geld wurde gewechselt, wahrscheinlich in einem katastrophalen Wechselkurs, sodass dort schon großer Gewinn gemacht wurde und dann musste man noch sein halbes Vermögen für eine kleine Taube ausgeben, um dann Gott ein Opfer bringen zu können. Und das rief Jesus auf den Plan. Jesus hat das gesehen und hat gesagt, Leute, so geht das nicht. Ihr haltet die Menschen hier von dem ab, wozu sie eigentlich hier sind. Sie wollen Gott anbeten. Und was macht ihr? Ihr lasst sie gar nicht. Ihr gebt ihnen gar nicht die Möglichkeit, überhaupt die Tiere dafür zu kaufen, um die Opfer darzubringen. Und deshalb vertreibt er sie. Und er führt zwei Zitate an aus dem Alten Testament. Eines aus dem Propheten Jesaja und eines aus dem Propheten Jeremia. Er sagt, mein Haus soll eigentlich ein Bethaus genannt werden. Und in dem Kontext von Jesaja geht es darum, dass Menschen aus aller Welt in den Tempel kommen sollen und dürfen, um dort Gott anzubeten. Sie sollen dorthin kommen können, um Gott die Ehre zu geben. Um Gott den Ruhm zu geben, der ihm gebührt. Nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Das ist eigentlich der Plan Gottes. Aber die Juden haben daraus eben kein Bethaus gemacht, sondern wie er dann weiter sagt, eine Räuberhöhle. Ein Ort, an den sich Räuber zurückziehen, um böse Pläne zu schmieden. Ein Ort, an dem Menschen im wahrsten Sinne des Wortes über den Tisch gezogen werden, wenn es darum geht, sie eigentlich in die Anbetung zu führen. Und nicht nur das, Sie haben es auch noch als richtig empfunden, das zu tun, weil der Tempel ja bei ihnen war. Gott ist doch hier in dem Tempel. Dann wird das doch wohl richtig sein, was wir machen. Uns wird ja auch sowieso nichts passieren, solange der Tempel hier ist, solange Gott da ist. Das ist unsere Sicherheit. Ja, wir ziehen uns in diese Räuberhöhle zurück, als Schutz vor dem, was um uns herum passieren könnte, damit uns die Polizei nicht findet, die Soldaten nicht finden und zur Rechenschaft führen, sie zur Rechenschaft ziehen. Sie haben ihre Räuberhöhle dort aufgebaut, Menschen von der Anbetung abgehalten und dabei auch noch ein reines Gewissen gehabt, weil Gott ja bei ihnen ist und ihnen im Tempel nichts passieren kann. Der Ort, an dem Menschen eigentlich anbeten sollten, war kein Ort mehr, an dem Menschen anbeten konnten. Stellt euch mal Folgendes vor: Ihr kommt am Sonntagmorgen hier in den Gottesdienst und wollt Gott anbeten. Ihr wollt Gott zu eure Lieder singen, ihr wollt Gott im Gebet anbeten, ihr wollt auf sein Wort hören. Und während ich jetzt hier rede, ist vorne im Foyer einige Tische aufgebaut. Ja, da steht Eduard und preist lauthals den neuesten Bestseller an, den er selbst geschrieben hat. Seine Lebensbiografie, die jeder gelesen haben muss. Da stehen einzelne Frauen, die ihre Kleidung von den kleinen Kindern loswerden wollen, die mittlerweile erwachsen geworden sind, mit denen sie zu Hause nichts mehr anfangen können und sagen, das ist das beste Kleidungsstück, das war vor 20, 30 Jahren modern, das müsst ihr kaufen, das ist heute wieder modern, ihr werdet mir dankbar sein. Ja, und da draußen entsteht ein Tumult und hier drinnen sitzen Leute und wollen Gott anbeten, da draußen stehen Leute und sie kaufen und verhandeln, wie viel man für so ein 30 Jahre altes, verwaschenes T-Shirt bezahlen darf und wie viel nicht. Das wäre kein Ort der Anbetung mehr. Jeder würde sich nur noch umdrehen und fragen, was passiert da eigentlich? Vielleicht würden die Ersten aufstehen, rausgehen und selbst mitfeilschen, anfangen, Eduards Biografie zu lesen. So ähnlich ist es damals im Tempel gewesen. Menschen kamen in den Tempel, um Gott zu anbeten, aber es war keine Chance zur Anbetung da, weil ihnen die Opfertiere verweigert wurden und der Lärm so groß war, dass man sich nicht darauf konzentrieren konnte. Und Jesus vertreibt sie. Und während er das tut, fällt auf, dass er nicht alle vertreibt. Da kommen Menschen, die Gott wirklich anbeten wollen. Es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm. Und hier steht nicht, und er schickte sie auch fort, sondern nein, er heilte sie dann dort vor Ort. Sie kamen dahin, weil sie wussten, Jesus kann uns heilen. Und dann sind sie direkt vor Ort und können Gott danken im Tempel für das, was an ihnen getan wurde, für das Wunder, das an ihnen getan wurde. Es ging Jesus also nicht darum, was für Menschen da jetzt gerade im Tempel unterwegs waren. Nein, es ging vielmehr um die Einstellung, mit der die Menschen dort waren und um das, was sie dort getrieben haben. Nun haben wir heutzutage nicht mehr den Tempel in Jerusalem, zu dem wir hinpilgern. Ja? Es sei denn, jemand von euch denkt, Espelkamp ist das neue Jerusalem und das hier ist der Tempelberg. Dann schon, aber dann muss ich euch leider enttäuschen, das ist nicht der Fall. Aber im Neuen Testament lesen wir, dass wir die Gläubigen der Tempel Gottes sind. Wir sind der Tempel, in dem Gott höchstpersönlich wohnt. Und die Gemeinde, mit der wir uns versammeln, das ist der Ort, an dem wir Menschen in Anbetung führen dürfen, in dem wir Menschen helfen können, Gott zu anbeten. Die Frage ist, passiert das auch? Wenn du als ganz persönlicher Tempel Gottes, in dem Gott wohnt, wenn du hier hineinkommst am Sonntag in den Gottesdienst, trägst du dazu bei, dass Menschen in Anbetung geführt werden? Oder bist du ein Hindernis dafür, dass Menschen Gott anbeten? Vielleicht ist da ein Streit mit deinem Banknachbarn, vielleicht mit jemandem auf dem anderen Flügel des Saals, der dich und der die andere Person daran hindert, Gott mit freiem Herzen anzubeten. Sobald man sie sieht, kommen Hassgefühle auf und man kann sich überhaupt nicht mehr auf das konzentrieren, was hier passiert, auf die Lieder, auf die Texte, auf das Wort Gottes. Vielleicht ist die Art und Weise, wie du dein Leben führst, ein Hindernis dafür, dass Menschen Gott anbeten. Da sieht man dich die ganze Woche über auf der Arbeit, trifft dich dann im Gottesdienst an und denkt, der ist ein Christ? Das ist ja immer interessant. Und wie fromm der auf einmal die Lieder mitsingt, wie fromm er beim Beten aussieht, welche frommen Gebete er spricht, das kann ich nicht ernst nehmen, so ein Glauben. Vielleicht hältst du mit deinem Leben andere Menschen davon ab, Gott zu anbeten. Aber vielleicht hältst du dich selbst auch davon ab, Gott zu anbeten. Vielleicht hast du in deinem Leben Sünde, von der kein Mensch etwas weiß, von der auch kein Mensch etwas wissen soll, auf gar keinen Fall. Aber du benutzt nicht den Tempel, sondern die Gnade Gottes, die er dir gegeben hat, mit der er dich befreit hat von deinem alten Leben, von der Sünde, in der du gelebt hast. Vielleicht benutzt du genau diese Gnade als deine Räuberhöhle, um dich immer wieder darin zurückzuziehen, mir wird schon nichts passieren. Gott vergibt mir doch immer wieder gerne. Und was du nicht merkst, ist, dass die Freude an der Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Gläubigen Stück für Stück zurückgeht und du ihn eigentlich gar nicht mehr anbeten kannst. Der Gottesdienst deines Lebens Stück für Stück zur Nebensache wird. Vielleicht bist du auch hier und beschäftigst dich andauernd nur mit Nebensächlichkeiten. Ja, es geht dir gar nicht darum, was du singst. Es geht dir nur darum, dass die Musik gut klingt. Es geht gar nicht darum, was gesungen wird, die Texte, mit denen Gott durch die Lieder auch zu dir reden will. Es geht einfach nur darum, Hauptsache singt der Chor gut. Hauptsache sind die Sololieder gut gesungen, dann kann ich das genießen. Vielleicht geht es dir gar nicht darum, Gottes Wort zu hören, sondern vielleicht kommst du nur hierher, weil du denkst, Mensch, wir haben so gute Prediger bei uns in der Gemeinde. Diese Redner, das sind einfach klasse Menschen. Und denen hört man gerne zu. Aber das, was sie sagen, das juckt mich nicht. Vielleicht ist deine Liebe zu Gott und seinem Wort schon komplett abgekühlt. Und der Ort, an dem du eigentlich Gott anbeten möchtest oder solltest, in der Gemeinde und auch in deinem Leben, er ist ein Ort geworden, an dem nur noch Geschäfte gemacht werden und Gott keine Rolle spielt. Vielleicht bist du auch schon so weit im Aktionismus für Gott gefangen, indem du einfach nur eine Aktion nach der anderen, einen Termin nach dem anderen für die Gemeinde abarbeitest, aber deine Beziehung zu Gott komplett darunter leidet. Gott eigentlich nur noch ein Mittel zum Zweck ist für ein frommes Leben. Laut der Bibel, laut 1. Korinther 3, sind wir der Tempel Gottes. Gott wohnt in dir und in mir, wenn du ihn als Jesus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast. Die Frage ist, ob du Menschen mit deinem Leben in Anbetung Gottes führst oder sie davon abhältst. Und ob du mit deinem Leben dich selbst von der Anbetung abhältst oder dich selbst in die Anbetung führen kannst oder dich nur mit Dingen beschäftigst, die nebensächlich sind. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, Sünde in deinem Leben, die du bereinigen musst, um wieder mit freiem Herzen in Anbetung Gottes treten zu können. Hier im Gottesdienst und auch in deinem Alltag. Ich möchte dir Mut machen, dass du dann umkehrst, dass du das vor Gott bekennst, dass du Konflikte mit deinen Mitmenschen aus dem Weg räumst, damit sie und du wieder mit freiem Herzen in Anbetung Gottes treten können. Damit der Gottesdienst nicht mehr nur eine Nebensache ist, nichts mehr, was so nebenbei läuft, sondern dass es hier vor Ort am Sonntagmorgen und auch in deinem Leben wirklich ein Gottesdienst, zur Ehre Gottes stattfinden kann. Räum das aus, was dich davon abhält. Jesus will dir dabei helfen. Jesus will das, was dich davon abhält, umstoßen und rausschmeißen aus deinem Leben. Du musst dich nur darauf einlassen. Und damit kommen wir auch zum zweiten Gedanken. Wenn der Gottesdienst zur Nebensache wird, dann räumt Jesus auf, aber dann musst du auch letzten Endes eine Entscheidung treffen. Du musst letzten Endes die Entscheidung treffen, ob du Jesus aufräumen lässt oder nicht. Ob du an deinem alten Leben festhältst oder nicht. Wir lesen in Versen 15 bis 17, dass nachdem Jesus die Tische umgeworfen hat, die Händler und die Wechsler aus dem Tempel vertrieben hat, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten auf Jesus zukommen. Sie sind überhaupt nicht glücklich mit dem, was dort geschehen ist. Sie verstehen überhaupt nicht, warum das jetzt schlecht gewesen ist, was sie dort gemacht haben. Und noch viel weniger verstehen sie, dass da Kinder aufstehen und anfangen, Loblieder zu singen auf Jesus. Die sagen, Hosanna, rette uns, Sohn Davids. Vielleicht haben die hohen Priester und Schriftgelehrten auch mittlerweile vergessen, was kurz vorher geschehen ist, nämlich dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist und die Menschenmassen es ihm zugejubelt haben. Aber die Kinder haben es nicht vergessen und erinnern sie jetzt wieder daran. Und sie sind komplett empört und fragen Jesus, hörst du nicht, was sie da sagen? Sie lästern Gott, indem sie dich als Messias anrufen. Du kannst doch nicht der Messias sein, so wie du hier auftrittst. Okay, gut, die einzelnen Wunder, die du getan hast, die darauf hindeuten, dass du der Messias bist, schön und gut. Aber du kannst doch nicht der Messias sein. Bring sie zum Schweigen. Hörst du nicht, was sie dort sagen? Und Jesu Reaktion ist interessant. Er sagt einfach, zunächst einfach nur, ja, ich habe das gehört. Ich habe genau gehört, was die Kinder gesagt haben. Und ich finde das gut, was sie sagen, denn es ist die Wahrheit, die sie aussprechen. Und er zitiert dann einen Vers aus Psalm 8, aus dem Mund der Unmündigen, also aus dem Mund derer, die eigentlich kein Mitspracherecht haben, und der Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Diejenigen, die es eigentlich wissen mussten, dass Jesus der Messias ist, dass er derjenige ist, auf den das Volk Israel so lange gewartet hat, die sich Tag ein, Tag aus mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben, die eigentlich ganz genau wissen mussten, dass das, was sie dort im Tempel machen, falsch ist. Sie wollten es nicht einsehen und haben Jesus weggeschafft, wollten nichts mit Jesus zu tun haben und wollten auch die daran hindern, Jesus anzubeten, die es verstanden haben, wer Jesus ist. Und Jesus sagt ihnen, mit diesen kurzen Worten, ich habe das gehört, was die Kinder gesagt haben und ich bestätige das, was sie gesagt haben. Ich bin der Messias, ich bin derjenige, auf den ihr wartet und ich möchte euch ein neues Leben geben. Und dann geht Jesus weg. Jesus geht aus Jerusalem weg, hinaus nach Bethanien für die Nacht, um dort auszuruhen. Und er lässt sie letzten Endes mit der offenen Frage stehen oder stellt sie vor die Entscheidung, okay, was mache ich jetzt damit? Glaube ich jetzt, dass Jesus vielleicht doch der Messias ist und sehe ein, dass das, was wir falsch gemacht haben, wirklich falsch ist, oder machen wir einfach genauso weiter wie vorher? In unserem Leben müssen wir viele Entscheidungen treffen, Tag ein und Tag aus, mehrere Tausende von Entscheidungen. Du hast dich auch entschieden, heute aufzustehen. Du hast dich entschieden, was du anziehen sollst. Du hast dich entschieden, ob du was frühstückst oder nicht. Und wenn du was gefrühstückt hast, was du frühstückst. Du hast dir überlegt, soll ich mich heute duschen oder nicht? Soll ich meine Haare machen oder nicht? Du hast dich, als du hier reingekommen bist, entschieden, wem du die Hand gibst und wem nicht. Wem du Hallo sagst und wem nicht. Du hast dich entschieden, wo du dich hinsetzt. Das sind alles kleine Entscheidungen, die du Tag ein aus triffst. Es gibt auch Entscheidungen, die größere Tragweite haben. Ja? Das ist die Entscheidung, welchem Fußballverein du die Daumen drückst. Das ist die Entscheidung, welchen Beruf du wählst. Mit welchem Partner du durchs Leben gehen willst. Und das ist die Entscheidung, die allerwichtigste, ob Jesus der Herr in deinem Leben sein soll oder nicht. Es gibt nur zwei Arten von Reaktionen darauf. Es gibt die Reaktion der Schriftgelehrten und hohen Priester, die sagen, das kann nicht sein. Und es gibt die Antwort der Kinder, die sagen, du bist der Herr, du bist der Retter, meines Lebens. Eine Entscheidung dazwischen gibt es nicht. Und wir haben heute noch die Wahl, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben heute noch die Möglichkeit, eine Entscheidung dafür zu treffen, dass Jesus der Herr in unserem Leben ist oder nicht. Vielleicht bist du schon viele Sonntage hier gewesen und hast keine bewusste Entscheidung für Jesus bislang getroffen, hast dich bis jetzt davor gesträubt, aus welchem Grund auch immer. Dann ist heute die Möglichkeit, mit deinem Leben aufzuräumen, vor Jesus deine Sünden zu bekennen und zu sagen, Herr, ich brauche dich. Ich kann alleine nicht leben. Ich bin ein sündiger Mensch und brauche dich, um überhaupt erstmal einen Sinn in meinem Leben zu haben und Kraft für mein Leben zu haben. Und Jesus will sie dir schenken. Oder du kannst das ablehnen. Und du hast die Möglichkeit, heute zu sagen, wenn du schon ein Kind Gottes bist, ich bin zufrieden mit meinem Leben, das ich führe. Die Sünde in meinem Leben, ich bin nicht glücklich damit, aber ich habe die Gnade Gottes erfahren in meinem Leben und das reicht mir. Ich weiß, dass ich gerettet bin, der Rest ist egal. Oder du lässt Jesus heute in dein Leben neu hineinsprechen und räumst auf mit dem, was in deinem Leben falsch ist, mit dem, was in deinem Leben verkehrt ist, wo du selbst daran gehindert wirst, Gott zu anbeten und wo du selbst andere Menschen daran hinderst, Gott zu anbeten. Wir stehen heute vor dieser Entscheidung. Und keiner wird diesen Raum verlassen, ohne eine Entscheidung zu treffen. Entweder du sagst Ja dazu oder Nein. Jesus möchte uns ein neues Leben geben, jedem Einzelnen. Und er möchte der Herr in deinem Leben sein. Die Frage ist, lässt du ihn oder lässt du es sein? Wenn der Gottesdienst zur Nebensache wird, sei es jetzt der tägliche Gottesdienst oder der Gottesdienst am Sonntagmorgen, dann möchte Jesus in deinem Leben aufräumen. Dann möchte Jesus das, was dich daran hindert, ihn anzubeten, was andere Menschen daran hindert, ihn anzubeten, aus deinem Leben ausräumen. Die Frage ist, lässt du es sein, lässt du es ihn machen oder willst du das nicht? Und wenn vielleicht in deinem ganzen Leben schon der Gottesdienst eine Nebensache ist, weil du überhaupt nicht mit Gott lebst, dann stehst du heute vor der Wahl, vor der Entscheidung, möchte ich mit meinem Leben Gott anbeten, zu seiner Ehre leben, indem ich meine Schuld bekenne, oder möchte ich das nicht? Vor ein paar Jahren wurde in der Wirtschaft dieser Abgasskandal aufgedeckt. Vielleicht hat Gott jetzt durch meine Worte einen Skandal auf eine andere Art und Weise in deinem Leben aufgedeckt oder auch in meinem. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Ist es uns egal? Fälschen wir trotzdem weiter unsere Werte? Oder ändern wir etwas? Es ist interessant zu sehen, dass die Bibel beide Möglichkeiten offen lässt. Ja, wenn man die Bibel liest, dann stellen wir fest, dass es insgesamt zwei Tempelreinigungen gab. Einmal am Anfang von Jesu Dienst und einmal am Ende. Anscheinend haben sich die Menschen damals nicht geändert oder falsch entschieden. Die Frage ist, wie entscheidest du dich? Soll der Gottesdienst deines Lebens eine Nebensache sein? Oder lässt du es zu deiner Hauptsache werden? Amen.